The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 14. Oktober. Es war ein Tag der Superlative in Israel. Ein Land in unendlicher Freude, vereint in tiefster Dankbarkeit über die Rückkehr der 20 lebenden Geiseln aus den Fängen der Hamas. Und ein amerikanischer Präsident, der als bester Freund empfangen wurde, den Israel je hatte. Ein Gigant der Geschichte. Noch in 1000 Jahren werde das israelische Volk sich an ihn erinnern. Ein Staatsmann, Kyros dem Großen gleich. So die Worte, mit denen der Vorsitzende der Knesset, Donald Trump, im israelischen Parlament begrüßte. Dort sagte der US-Präsident in seiner Rede:
And to all the families whose lives were forever changed by the atrocities of that day and all of the people of Israel, please know that America joins you in those two everlasting vows, never forget and never again.
Amerika stehe an der Seite des israelischen Volkes und seinem Leiden, das niemals vergessen werde, so Trump. Es ist Trumps Verdienst, dass die Geiseln frei sind. Im Talmud steht der Satz: Rettest du ein Menschenleben, rettest du die ganze Welt. Dieser Satz erfällt am gestrigen Tag des Öfteren in der Knesset. Aus der Perspektive der Israelis ist Trump das, ein Weltenretter. Auch wenn Trumps Agieren in seinem eigenen Land nichts Rettendes hat und sein Auftritt vor der Knesset, wo er wie ein Held gefeiert wird, dann doch das Heldenhafte abgeht. Trumps Rede ist nicht die eines Staatsmannes, sondern eines Mannes, der Politik nach den Gesetzmäßigkeiten einer Fernsehshow macht. Er attestiert der IDF Mut und besondere Fähigkeiten, eine, so Trump, kinoreife Besetzung.
Thanks to the bravery and incredible skill of the Israeli Defense Forces in Operation Rising Lion. Guys, central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Great job. And my people loved working with you. Loved it.
Die Operation Midnight Hammer, die Zerstörung von Urananreicherungsanlagen im Iran durch die USA, beschreibt Trump wie einen Hollywood-Kriegsfilm. Wunderschöne B-2-Bomber und wunderschöne Tankjets, ein Meer aus Tankstellen am Himmel.
And with Operation Midnight Hammer, boy, that's a great name for that, what we did. Last year, the United States military flew 7 of those beautiful B-2 bombers. They look so beautiful all of a sudden. I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did.
Zwischen Sätzen zur Versöhnung wie, nun sei es an der Zeit, den Siegen gegen Terroristen, Frieden und Wohlstand für den gesamten Nahen Osten folgen zu lassen, oder von Gaza bis zum Iran hätten die bitteren Feindschaften nichts als Elend, Leid und Misserfolg gebracht, streut Trump Anekdoten über seine Telefonate mit Netanyahu, der ihn um Waffen gebeten habe, deren Namen er noch nie gehört habe, die er aber alle geliefert habe, über seinen Chefunterhändler Steve Witkoff, wie der 5 Stunden mit Putin zusammengesessen und über alles Mögliche verhandelt habe. Dem israelischen Premier ruft Trump zu, zur Opposition in der Knesset doch freundlicher zu sein. Es ist Frieden, Baby, du könntest ein bisschen netter sein. Und dem israelischen Präsidenten legt er nahe, Netanyahu zu begnadigen. Der Krieg sei zu Ende, so Trump. In der Show- und Fernsehwelt wäre das so. Die Geiseln sind frei, Happy End. Doch in der politischen Wirklichkeit ist die Sache komplizierter. Die Hamas hat angekündigt, weiterkämpfen zu wollen. Der israelische Verteidigungsminister wiederum hat der Hamas vorgeworfen, sich nicht an die Vereinbarung zu halten, weil noch nicht alle toten Geiseln an Israel übergeben worden seien. Der vorläufige Stand: Am Abend unterzeichneten die USA, Ägypten, Katar und die Türkei das Gaza-Friedensabkommen in Sharm el-Sheikh. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs waren zugegen, auch der deutsche Bundeskanzler. Und ihn hat mein Kollege Robin Alexander begleitet. Und mit Robin habe ich gestern Nachmittag gesprochen, während Donald Trump dort eintraf, und zwar mit einigen Stunden Verspätung. Robin, du bist in Ägypten vor Ort, wo das Gaza-Friedensabkommen unterzeichnet wird. Allerdings sind weder Benjamin Netanyahu noch Vertreter der Hamas anwesend.
Ja, das ist eine ganz besondere Veranstaltung hier. Ich habe ja schon sehr viele Gipfel in meiner Karriere beobachtet und noch keinen so wie diesen. Weil, wie gesagt, die Konfliktparteien sind nicht da. Aber der, um den alles geht, der ist auch erst jetzt, während wir hier sprechen, am frühen Abend in Ägypten unterwegs. Und alle, die er eingeladen hat, warten schon stundenlang, unter anderem der deutsche Bundeskanzler.
Du redest von Donald Trump.
Ja, also hier, wir sitzen hier in Sharm el-Sheikh, das ist ja dieser Urlaubsort in Ägypten. Aber die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Donald Trump. Er möchte nämlich ein Abkommen unterschreiben mit Katar, mit der Türkei und mit Ägypten. Das sind die drei Länder, die Druck auf die Hamas gemacht haben, sich zu bewegen. Und er, Donald Trump, hat Druck auf Israel gemacht und so dieses Abkommen erreicht, mit dem die Geiseln freigelassen wurde. Dazu hat er aber eine ganze Menge anderer Leute gebeten. Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, aber auch Leute wie Viktor Orban oder den Außenminister von Indien, den Premierminister von Pakistan, die auch alle hier hinkommen sollten und das auch getan haben.
Und die saßen nun in Sharm el-Sheikh und haben Stunden auf Trump gewartet. Was haben die denn in der Zwischenzeit getan?
Improvisierte Diplomatie. Also Merz hat angefangen, so Bilaterals zu machen, also 1:1 Gespräche mit Leuten, die er noch nicht kannte. Und dann hat sich etwas ganz Interessantes ergeben. Die haben angefangen, wirklich, weil sie diese Stunden füllen mussten, im E3+5 Format zu reden. Das ist das Format, mit dem die Europäer und Araber gemeinsam über den Iran sprechen. Und dann haben aber immer mehr Staats- und Regierungschefs und auch Außenminister einfach ihre Stühle dazugestellt. Und dann ist doch noch so etwas entstanden wie ein Plenum. Und dann gab es auch Beiträge zur Sache. Also ich war natürlich in dieser Leaders Lounge nicht dabei, aber Gewährsleute haben mir berichtet, dass Merz dann zum Beispiel gewarnt hat, Vorsicht, der Weg zum Frieden ist noch lang. Der nächste Tag ist der schwierigste. Vor 30 Jahren ist schon mal für die Lösung des Nahostkonflikts ein Nobelpreis verliehen worden. Und seitdem gab es noch viel Gewalt. Also es hat so angefangen, doch noch Züge von einer Arbeitskonferenz zu haben. Aber bevor Trump eintraf.
Welche Rolle will denn Deutschland in diesem anstehenden Prozess spielen?
Also bisher ist bekannt, das hat die Entwicklungsministerin gesagt, dass ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung gestellt werden soll. Das muss man sich vorstellen, der Aufbau von Gaza wird geschätzt auf 50 bis 60 Milliarden. Also da wäre ein Millionenbetrag eher ein symbolischer Beitrag. Und Deutschland will sich jetzt erstmal auf Nothilfe konzentrieren. Also da müssen Zelte aufgestellt werden, da muss Essen rein, da muss medizinische Versorgung. Und alles Weitere steht noch völlig in den Sternen, weil das ist ja auch das, was anders ist als jeder andere Friedensprozess. Es ist gar nicht klar, was als nächstes passiert. Also da, was hier gefeiert wird, auch vielleicht zu Recht, hat gar keine Struktur, wie es weitergeht.
Robin, ich danke dir sehr, dass du deine Eindrücke aus Ägypten mit uns geteilt hast.
Gerne, Dagmar. Auf Wiederhören.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Extremismusforscher Professor Peter Neumann wirft einen Blick auf Nahost und die Hamas, deren Mitglieder nicht alle dem Trumpschen Friedensplan folgen wollen.
Dass es viele bei der Hamas gibt, auch Leute in führenden Positionen, die sagen, wir sind zu dieser Entwaffnung eigentlich überhaupt nicht bereit.
Anne Schwedt an der Wall Street gibt ein Update von den Märkten nach dem Börsenabschwung. Wir feiern die Geburtsstunde einer Kultfigur und wir reden über einen Diebstahl, der zum Himmel stinkt. Die Bilder aus Israel von freigelassenen Geiseln und jubelnden Müttern und Vätern, die ihre Söhne zurückbekommen, sie berühren die Welt. Und trotzdem, für Euphorie ist es zu früh. Der 20-Punkte-Friedensplan von Donald Trump ist längst nicht erfüllt. Punkt 6 wird schwierig. Der lautet: Sobald alle Geiseln freigelassen sind, wird Hamas-Mitgliedern, die sich zu friedlicher Koexistenz und zur Abgabe ihrer Waffen verpflichten, Amnestie gewährt. Hamas-Mitgliedern, die Gaza verlassen möchten, wird sicheres Geleit in die Aufnahmeländer gewährt. Wie realistisch das ist, dass es genau so abläuft und was die Hamas unter ihren Anhängern für ein Narrativ verbreitet, das bespreche ich mit Professor Peter Neumann. Er ist der Extremismus-Experte und Professor für Security Studies am King's College in London. Hier seine Einschätzung. Herzlich willkommen, Peter Neumann.
Hallo, Frau Rosenfeld.
Wir haben am Montag Bilder unfassbaren Glücks aus Israel gesehen. Alle lebenden Geiseln sind frei. Und damit hat ja die Hamas ihren Teil der ersten Phase des Friedensplans erfüllt. Wir reden ja immer von der Hamas. Wie einheitlich, wie straff ist denn diese Terrororganisation überhaupt aufgestellt?
Also sie war es zumindest, sie war sehr straff organisiert. Das hat sich in den letzten 2 Jahren natürlich durch diesen Konflikt geändert. Viele der Kommandeure wurden getötet, viele der Kommandostrukturen wurden zerstört und viele Experten sprechen heute von der Hamas als einer viel loseren, manche sagen sogar einer völlig neuen, anderen Organisation, die sich mehr wie ein Netzwerk organisiert und wo es gar nicht so klar ist, wer momentan das Sagen hat.
Mit dieser neuen Struktur, wie verbindlich ist denn eigentlich das oder wie bindend, was die Hamas-Vertreter in Katar in Sachen Friedensplan verhandelt haben?
Das wird zu sehen sein. Es war auch in der Vergangenheit immer schon so, dass man gesagt hat, na gut, diese Leute, die da in Doha sitzen, die zum Teil ja seit Jahren schon nicht mehr im Gazastreifen waren, wie viel Einfluss haben die tatsächlich über die Fußsoldaten, die im Gazastreifen sind? Werden sie tatsächlich zum Beispiel der eigenen Entwaffnung zustimmen oder das ausführen? Selbst die Führung in Doha ist da sehr skeptisch. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, wie viel Macht tatsächlich diese Führung in Doha hat, dieses Abkommen tatsächlich auch am Boden in Gaza durchzusetzen.
Das eine ist die militärische Stärke der Hamas, das andere ist die ideologische. Wie tief verwurzelt ist denn dieses Gedankengut in der Bevölkerung im Gaza? Also eine militärisch besiegte Hamas, bedeutet das tatsächlich auch das Ende der Idee der Hamas?
Nicht unbedingt. Und dazu muss man natürlich sich immer vor Augen halten, dass diese Organisation Hamas nicht nur eine Terrororganisation ist. Sie ist eine Terrororganisation, aber sie hat ja auch ganz andere Aktivitäten, mit denen sich in der Vergangenheit auch in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt erarbeitet hat. Sie ist auch eine politische Organisation. Sie hat bei Wahlen kandidiert und 2006/2007 diese auch gewonnen. Sie ist eine religiöse Organisation. Sie ist die palästinensische Filiale des globalen Netzwerks der Muslimbrüderschaft. Und sie hat im Gazastreifen ja auch jahrelang auch eine gewisse Wohlfahrtsfunktion gehabt, so absurd das klingen mag. Sie hat Kindergärten betrieben, Krankenhäuser, Schulen und so weiter und so fort. Deswegen ist es eben schon so, dass die Ideen, die islamistischen Ideen der Hamas in der Bevölkerung im Gazastreifen schon relativ verwurzelt sind und auch Rückhalt haben. Ob das dazu führt, dass sich die Hamas jetzt wiederbildet oder dass es möglicherweise andere Organisationen gibt, die eine ähnliche Philosophie vertreten, das wird man jetzt sehen müssen. Eine Gefahr ist es auf jeden Fall.
Sie haben es ja schon angesprochen, die nächsten Schritte des Friedensplans, die Demilitarisierung des Gazastreifens und vor allem die Entwaffnung der Hamas. Und in letzteren, der Entwaffnung der Hamas, sehen Sie, Herr Neumann, die größte Herausforderung?
Also die größte unmittelbare Herausforderung. Also wenn man sich das mal vor Augen hält, wenn man sich diese 20 Punkte des Trump-Plans genau anschaut, dann sieht man, heute wurden oder beziehungsweise jetzt wurden Punkte 3, 4, 5 dieses Plans umgesetzt, also die Freilassung der Geiseln. Man darf nicht vergessen, auch Palästinenser wurden freigelassen von den Israelis, darunter Kämpfer der Hamas und der beginnende Rückzug der Israelis. Das waren die Punkte 3, 4, 5. Jetzt müsste eigentlich Punkt Nummer 6 kommen und Punkt Nummer 6 ist die Entwaffnung der Hamas. Entwaffnung der Hamas bedeutet laut diesem Friedensplan, dass jeder Hamas-Kämpfer, der noch übrig ist, die Entscheidung hat, entweder er sagt sich von der Hamas los, entwaffnet sich und darf dann im Gazastreifen bleiben, oder er bleibt bei der Hamas, sagt sich von der Hamas nicht los, dann muss er allerdings den Gazastreifen verlassen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie soll das alles praktisch funktionieren? Wird das jemals funktionieren? Wer entwaffnet die Hamas?
Wer kontrolliert das?
Wer kontrolliert das? Und also die Strukturen dafür, die das möglich machen würden, die sind ja überhaupt noch nicht vorhanden. Und wir haben in den letzten ein oder zwei Tagen bereits gehört, dass es viele bei der Hamas gibt, auch Leute in führenden Positionen, die sagen, wir sind zu dieser Entwaffnung eigentlich überhaupt nicht bereit, obwohl das im Friedensplan drinsteht und obwohl wir diesen Friedensplan im Großen und Ganzen gut geheißen haben. Also da sind noch wirklich sehr, sehr viele offene Fragen. Und das wird man jetzt sehr, sehr schnell klären müssen, damit es mit diesem Friedensplan überhaupt weitergeht. Denn für Israel ist ja klar, die Hamas soll keine Zukunft haben. Die Hamas soll sich im Prinzip selbst auflösen, aber dazu scheint die Hamas noch nicht bereit zu sein.
Gibt es historische Beispiele für die Entwaffnung und Auflösung einer Terrororganisation? Ich denke zum Beispiel an die IRA.
Genau, also die IRA hat, damals gab es ja auch dieses Friedensabkommen in Nordirland 1998, das Karfreitagsabkommen. Da hat die IRA versprochen, sie wird sich im Prinzip als bewaffnete Organisation oder als Terrorgruppe auflösen und sich entwaffnen. Das ist in Nordirland erstmal jahrelang nicht passiert. Die IRA hat sich dagegen gesträubt. Den ersten Schritt gab es 3 Jahre später und wirklich abgeschlossen wurde der Prozess der Entwaffnung erst im Jahr 2005, also 7 Jahre nach Abschluss des Friedensvertrags. Das hat also ganz, ganz lange gedauert. Und zweitens, der wichtige Punkt war, dass natürlich die IRA in diesem Friedensabkommen in Nordirland die Möglichkeit hatte, ja, sich als politische Kraft neu zu erfinden und denen auch ein Platz am Verhandlungstisch angeboten wurde. Das ist im Falle der Hamas nicht der Fall. Die Hamas, der wurde schon klar gesagt, auch in diesem 20-Punkte-Plan, dass sie keine Zukunft hat und dass sie auch in Zukunft keine Rolle spielen wird im Gazastreifen oder in den palästinensischen Gebieten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Prozess der Entwaffnung, wenn überhaupt, noch komplizierter sein wird. Und wenn ich mir jetzt noch vor Augen halte, dass man dafür überhaupt noch keine Vorbereitungen getroffen hat, ja, dann bin ich doch etwas skeptisch, wie das jetzt mit dem Punkt Nummer 6 weitergehen kann.
Wenn Donald Trump jetzt sagt, der Krieg ist vorbei, genießt euer Leben, dann irrt er.
Also ich glaube, so einfach ist es halt leider nicht. Natürlich trifft das zu, auf jeden Fall, auf die 20 freigelassenen Geiseln. Und das ist ja schon mal ein unglaublich großes Ding, was da passiert ist. Und ich hätte persönlich zum Beispiel vor wenigen Monaten noch nicht geglaubt daran, dass diese 20 Geiseln jemals wieder freikommen. Also das ist schon ein unglaublich großer Fortschritt. Diese 20 Geiseln, sofern sie bei guter Gesundheit sind und einige davon scheinen es zu sein, die können tatsächlich ihr Leben genießen. Aber was jetzt die politische Zukunft angeht, des Gazastreifens, der Bevölkerung dort und des Nahen Osten insgesamt, da sind eben noch ganz, ganz viele Fragen ungeklärt und die Entwaffnung der Hamas ist jetzt nur die erste unmittelbare.
Eine letzte Frage. Sie haben die Geiseln angesprochen. Die Geiseln waren ja das Faustpfand der Hamas. Mhm. Das hat sie nun aus der Hand gegeben. Ist das nicht das Eingeständnis einer Niederlage?
Das könnte man so denken. Auch das ist ein Punkt, wo viele Experten gesagt haben, das wird die Hamas niemals machen, weil das ja quasi ihre, in Anführungszeichen, Lebensversicherung ist. Und sie hat es jetzt gemacht, offensichtlich, unter enormen Druck ihrer Unterstützer in der Türkei, in Katar und auch aufgrund der Tatsache, dass ihr größter Unterstützer, nämlich der Iran, so schwach ist momentan, dass er die Hamas offensichtlich nicht mehr wirklich unterstützen kann. Insofern ist das eine große Leistung, die hier vollbracht wurde. Man darf natürlich nicht vergessen, die Hamas sieht das nicht so. Und die Hamas, wenn sie mit ihren eigenen Anhängern spricht, sagt, das war ein Sieg des Widerstandes. Wie können die das rechtfertigen? Die rechtfertigen das damit, dass sie sagen, wir haben diese 20 Geiseln freigelassen, aber im Gegenzug dafür bekommen wir 2000 Palästinenser zurück, die Israel freilässt. Also auch Israel musste einige Kröten schlucken, darunter 250 unserer Kämpfer. Und dazu kommt natürlich, dass sich Israel aus Teilen des Gazastreifens zurückzieht. Also insofern kann Hamas argumentieren, auch das haben wir erreicht. Das ist natürlich total absurd eigentlich, aber so argumentieren die momentan und so versuchen die, was aktuell geschieht, den eigenen Anhängern zu verkaufen.
Herr Neumann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Frau Rosenfeld.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
da fragt man sich, ob nach dem Kurssturz vom Ende letzter Woche die Börse wieder auf Erholungskurs ist. Für solche Fragen haben wir Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, die Wall Street hat sich nach dem heftigen Abverkauf von Freitag bereits wieder deutlich erholt. Die wichtigen Indizes konnten gestern sehr gut zulegen. Der Dow Jones plus 1,3%, S&P 500 1,6% und die Tech-Börse Nasdaq sogar 2,2%. Damit haben sie mehr als die Hälfte der Verluste von Freitag wieder wettgemacht. Und der Grund dafür ist der sogenannte Taco-Trade. Das steht für Trump always chickens out, also bedeutet so viel wie, mit Trump wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und so war es auch diesmal wieder. Während Trump am Freitag noch von neuen 100% Zöllen auf China gesprochen hat, schlug er am Wochenende überraschend versöhnliche Töne an und signalisierte, dass die ganz großen Strafzölle auf China womöglich doch nicht kommen werden. Das hat die Anleger dann beruhigt. Trotzdem ist die Stimmung natürlich weiterhin angespannt. Die nächsten Tage mit neuen Quartalszahlen und auch dem laufenden Shutdown in Washington könnten weiter für viel Bewegung sorgen. Und auch der Handelskrieg ist dadurch nicht gelöst. Jeden Moment könnte wieder ein neuer Post von Donald Trump kommen, der die Märkte dann wieder auf Achterbahnfahrt schickt, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Diebe in Dortmund ausgerechnet David mitgenommen haben. David ist ein Star im Botanischen Garten und in Biologenkreisen unter dem Namen Amorphophallus titanum bekannt. Zu Deutsch Titanwurz. Diese Pflanze aus Sumatra zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens, sie blüht sehr selten, alle 2 bis 5 Jahre. Zweitens, wenn sie blüht, dann sehr schön, mit Hochblättern an der Seite, in starkem Violettgrün und bis zu 3 Meter hoch. Drittens, und so schön sie aussieht, so schlecht riecht sie. Die Titanwurz sendet einen besonders beißenden Geruch aus. Paradoxerweise ist es genau dieser Zweiklang aus erhebender Optik und miserablem Gestank, der bei der letzten Blüte tausende Dortmunder anlockte. Frei nach dem Motto, Augen auf, Nase zu. Aber jetzt haben Diebe die Pflanzenknolle aus dem Kübel geholt. Der Botanische Garten hat Anzeige erstattet. Die Diebe müssen ziemlich kräftig gewesen sein, denn die Knolle wiegt bis zu 30 Kilogramm. Aber am Ende müssen die Ermittler eigentlich nur bis zur nächsten Blüte warten. Und dann heißt es, immer der Nase nach. Spürnasen eben mit einem guten Riecher für das Schlechtriechende.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Erfinder des legendären Kultfroschs Kermit den Geburtstag seiner eigenen Figur vergessen hat. Manche munkeln, es war der 9. Mai, Kermits erster Auftritt in der TV-Show Sam and Friends. Andere schwören auf das heutige Datum als offizielles Geburtsdatum. Und Kermit selbst? Der verrät in einer Folge der Muppet-Show sein angebliches Sternzeichen, Stier. Passt zu keinem davon. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, Erfinder Jim Henson hat 1955 aus einem alten Frühlingsmantel seiner Mutter und 2 Tennisbällen die grüne Ikone als Puppe geschaffen und damit den Auftakt zu wahrer Fernsehgeschichte. 1971 tauchte Kermit erstmals in der Sesamstraße auf, später dann in der Muppet Show. Mal war er Anchorman der Muppet Show, mal rasender Reporter der Sesamstraßen-Nachrichten. Ein Multitalent eben.
Kermit the Frog here for Sesame Street News. Today I'm in the palace covering the exciting Princess and the Cookie Story.
Zuschauer wissen, hinter jedem erfolgreichen Frosch steht auch ein starkes Schwein. Kermit und Miss Piggy mochten sich sehr. Die Brangelina der Muppet-Welt. Nur leider war das Liebesglück, wie bei Brad und Angie, nicht von ewiger Dauer. Das Paar gab 2015 die Trennung bekannt. Zu große Differenzen zwischen Schwein und Frosch? Eher nicht. Der wahre Grund, ein Seitensprung. Und zwar mit einer anderen Schweinedame namens Denise. Kermit bleibt Lebemann. Und auch wenn nicht ganz klar ist, wann genau der Frosch die 70 knackt, eins steht fest, wer so legendär ist wie er, der darf ruhig doppelt feiern und sich selbst dabei ordentlich applaudieren.
Applaus, 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 Applaus!
Aber mit dem Applaus ist das ja so eine Sache. Und so weiß Kermit ein Lied davon zu singen, was auch Annalena Baerbock und Robert Habeck schon erfahren haben.
It's not easy being green, having to spend each day the color.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
When I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like. And green can be big, like a mountain, or important, like a river, or tall like a tree.